entrüstet, dass der Bub eine 5 hat und sagt, also morgen gehe ich zum Lehrer und frage nochmal nach, warum du da eine 5 hast. Nächsten Tag kommt also da zur Schule. Der Lehrer sagt, na, sehen Sie mal, also Ihr Sohn, der wusste ja nicht einmal, dass Jesus gestorben ist. Sagt der Vater, na ja, wir wohnen doch hinterm Wald, wir haben keinen Fernseher, ich wusste ja noch nicht mal, dass er krank ist. Religionstest 5. Das leitet es direkt über zu unserer Predigt, ob man es glaubt oder nicht. Aber da sind auch zwei Männer von Jerusalem nach Emmaus unterwegs. Und die laufen ja da mit Jesus und erkennen ihn nicht. Denen hätte man vielleicht auch sagen können, 5, also mangelhaft. Jesus lebt nicht zu übersehen, zumindest unsere Überschrift hier. Ich habe da bewusst ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Zunächst war es einmal eine Frage, aber am Schluss verschwindet das Fragezeichen. Löst sich genauso in Luft auf wie Jesus. Jesus ist auferstanden, das können Sie dann mit einem Ausrufezeichen sehen. Aber zunächst scheint es ja so, als hätten Sie in der Tat Tomaten auf den Augen. Und da steht dann im Text am Anfang, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Also der Tag, wo die unterwegs sind, ist einfach der Tag nach dem Passafest. Das Passafest geht immer von Sabbat zu Sabbat. Vorher machen die Massen der Juden überall aus der ganzen Umgebung, aus der ganzen Welt, wie man damals gesagt hat, sich auf den Weg nach Jerusalem. Am Tag nach dem Sabbat, da geht man dann eben wieder nach Hause. Und diese 2 hier, können ja abschätzen, 2 Stunden brauchen wir, sind noch in Jerusalem geblieben aufgrund dieser dramatischen Ereignisse. Und haben ja gewusst, okay, jetzt müssen wir dann los, dass wir vor Einbruch der Dunkelheit noch zu Hause sind. Und sie sprechen natürlich bei so einem schockierenden Erlebnis wie der Kreuzigung einfach nochmal von diesen ganzen Dingen, teilen da die Trauer und ja, sind miteinander einfach unterwegs. Und dass dann noch einer dazustößt, ist jetzt nicht gerade spektakulär, wird eben auch so ein Festpilger sein. Und dann steht ja da, sie erkannten ihn nicht. Eigentlich ja dramatisch. Ne? Jesus direkt vor ihnen, Jesus direkt neben ihnen, Jesus direkt bei ihnen und sie erkannten ihn nicht. Jetzt kann man sagen, ja, da steht doch, ihre Augen wurden zugehalten. Man könnte auch übersetzen, die Augen waren gefangen genommen. Hat mir fast noch besser gefallen, ihre Augen wurden gefangen genommen. Weil wir das manchmal aussagen, unsere Augen sind gefangen genommen. Und ich habe überlegt, von was sind die denn gefangen genommen? Und ich würde sagen, von einer sichtbaren Wirklichkeit. Also sie haben bestimmte Dinge gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus gefangen genommen wurde, wie Jesus den Leidensweg da zum Golgatha gehen musste, wie er gekreuzigt wurde. Sie haben auch wirklich gesehen, der Mann war tot. Also da gab es für sie gar keinen Zweifel. Das haben die gesehen, wie der Römer das nochmal so nachgeprüft hat, runtergenommen, ins Grab gelegt. Also das haben die alles gesehen. Das war ihre sichtbare Wirklichkeit. Und entsprechend haben sie natürlich Rückschlüsse gezogen, Jesus ist tot, Punkt. Und das hat ihren Blick gefangen genommen. Sie erkannten ihn nicht. Es gibt dann immer so am Rande die Frage, hat er vielleicht ganz anders ausgesehen? Glaube ich nicht, dass er ganz anders ausgesehen hat. Vielleicht haben die sogar gedacht, sieht ein bisschen aus wie Jesus. Aber das kann ja einfach nicht sein. Ist euch sicher auch schon mal so gegangen. Man war irgendwo unterwegs, sagt, er sieht doch aus wie und das könnte doch der Bruder sein von und so. Also sowas haben die vielleicht auch gedacht, aber Jesus war für sie trotz äußerer Nähe irgendwie ein Fremder geworden. Und Jesus fragt da jetzt mal nach, sieht da die Not von diesen und sagt, ja, von was redet ihr denn da die ganze Zeit? Man könnte auch sagen, sie tauschen Worte aus und es kommt so zum Ausdruck, also man tauscht viele Worte aus, kommt aber zu keinem Ziel. Ja, jeder noch mal so ein paar Spekulationen, warum das alles passiert ist. Und wenn man so ein kleines Wortspiel bemühen möchte, da tauschen die Männer jetzt viele Worte aus Und neben ihnen läuft der, wo es heißt, Jesus ist das Wort. Also viele Worte, die zu keinem Ziel bringen, und daneben eng bei ihnen das Wort, der zunächst kaum zu Wort kommt. Aber es ändert sich ja dann noch. Wenn wir mal kurz aus der Geschichte an dieser Stelle aussteigen, einfach für uns so diese Frage, ob es sein kann, dass auch wir in unserem Leben Jesus nicht sehen, obwohl er da ist. Also nicht das Grundsätzliche, dass Jesus da ist, aber sozusagen in der Situation, im Moment, dass Jesus nicht da ist, wir auch Tomaten auf den Augen haben sozusagen. Also, wo ist unser Blick auch sehr stark von der vordergründigen, von der sichtbaren Wirklichkeit gefangen? Also wenn man so die Tagesschau betrachtet, schon eine wenig erbauliche Sendung, aber da hat man den Eindruck, die Welt ist schon wesentlich in Unordnung. Das ist die sichtbare Wirklichkeit. Jeden Tag wird das präsentiert. Also manchmal könnte es einen beunruhigen. Und manchmal bin ich auch beunruhigt. Aber es gibt noch eine unsichtbare Wirklichkeit, die da dahinter steht. Man sagt, Jesus ist dennoch der, der da ist. Gott ist der, der trotzdem im Regimente sitzt. Die ganzen Dinge, die so ablaufen, irgendwie gehören die auch zu einem großen Plan. Auch wenn man den vielleicht im Detail nicht immer ganz erkennt. Aber zu sagen, es gibt noch eine unsichtbare Wirklichkeit dahinter und die darf ich auch sehen und wahrnehmen. Es gibt natürlich noch den persönlichen Kreis. Deine Familie, dein Beruf, dein Lebensumfeld. Da kann ja auch sein, dass uns irgendwas gerade ganz gefangen nimmt. Irgendwie das Problem ganz uns gefangen nimmt, den Blick ganz auf sich zieht und man vielleicht so auch manche Worte verliert, wie und was, aber Jesus gar nicht so stark mit hineinnimmt. Oder man sagt, da müsste sich doch viel mehr bewegen, wenn Jesus da wäre. Also so man sagt, ich sehe ihn gar nicht so, wie ich es mir wünschen würde. So geht es mir manchmal auch. Man sucht nach Lösungen, man macht rum. Aber vielleicht wäre es manchmal noch viel besser, nicht viele Worte zu machen, sondern den zu fragen, der das Wort ist, zu sagen, Herr Jesus, so sieht es aus, wir sind in gewisser Weise ratlos. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das Problem ist da, wir haben die Lösung nicht, aber wir sagen es jetzt dir, auch mit der Bitte, dass du die Lösung für uns schaffst, weil du bist genauso da, wie dieses Problem da ist. Und du hast nochmal ganz andere Möglichkeiten, wie die, die wir haben. Die unsichtbare Wirklichkeit nicht aus dem Blick verlieren. Muss man sagen, naja gut, diese Jünger, wenn wir wieder zur Geschichte zurückgehen, die haben offensichtlich nicht bloß Tomaten auf den Augen, sondern, wenn wir nochmal ein Wortspiel bemühen wollen, auch noch ein Brett vorm Kopf. Da geht's da weiter, da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben auch uns in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständlichen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Heilige Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. Also diese Geschichte, die ist echt klasse. Also jetzt sind da zwei und die laufen mit Jesus. Dann fragt Jesus, was war denn da los? Dann haben wir überlegt, was denken die zwei denn? Die denken, der hat ja ein Brett vor dem Kopf. Ja, das kann doch nicht sein, dass man das nicht mitbekommen hat, was da in Jerusalem los war, also beim besten Willen. Also das kann man nicht verpasst haben. Und die merken gar nicht, dass sie selber das Entscheidende verpasst haben. Es ist also so mal zunächst so ein ahnungsloses Nachfragen des Fremden da. Ja, jetzt nehme ich weiter. Ja, dann lassen wir es. Und wenn man mal nochmal guckt, sie sagen plötzlich zu Jesus nicht Messias oder was, sondern sie sagen ein Prophet. Er wurde schon so ein bisschen runtergestuft, weil sie sagen, also wir haben das jetzt alles beobachtet, Kreuzigung passt zu Gottes Sohn nicht, also dann kann es auch nicht Gottes Sohn gewesen sein, aber Prophet, das könnte er schon gewesen sein. Einer von Gott gesandt, der vorbildlich gelebt hat, super geredet hat, der was mitgegeben hat von Gottes Gedanken. Aber man merkt schon, sie haben schon etwas vorgenommen. Sie sagen, auf ihn haben wir gehofft und diese Hoffnung ist jetzt mit Jesus praktisch gestorben. Vermutlich politische Erlösung, vielleicht aber auch, da stelle ich jetzt ein bisschen eine geistliche Erneuerung, die sie sich gewünscht haben, zu sagen, dass es wieder ist wie früher. Wir noch viel mehr und viel weiter wieder auf Gott hören. Die unsichtbare Wirklichkeit ist ihnen noch verschlossen, dass die Erlösung ja viel größer ist. Erlösung der Sünde, das ist ja noch viel mehr. Dass es ewiges Leben gibt, das ist ja noch viel größer, wie dass nur ein paar politische Dinge sich ändern. Ihre Hoffnung war ja nicht umsonst. Und dann diese nette Episode, dann sagen sie, ja, und dann noch, haben wir uns gerade so ein bisschen beruhigt, kommen heute Morgen die Frauen und sagen, das Grab ist leer. Ganz typisch, wenn Frauen sagen, irgendwas ist kaputt, dann gucken die Männer selber nochmal nach. Ja, also die glauben das immer nicht so richtig, sagen, ich guck mal nochmal. Ne? Dann kommen wir zurück, sagt, du hast recht. Ja, was soll das heißen? Ich habe ja gesagt, ne? Also so die typische Szene, finde ich, ja, die sich bis heute im Kleinen abspielt. Also die Frauen kommen zurück, sagen, das Grab ist leer, rennen zwei Männer hin, sagen, das Grab ist leer. Ach, ja, haben wir schon gewusst. Aber der Rückschluss ist falsch. Also die Frauen, die sagen ja noch was, das wird schon wieder unterschlagen, die sagen, da waren die Engel, haben gesagt, er lebt. Und die Männer sagen, also hör her, gute Frau, was immer dich jetzt gerade auch bewegt, aber der Mann ist tot. Punkt. Ja? Punkt. Die sagen ja, und überdies ist schon der dritte Tag. Da macht es bei denen aber nicht Klick. Da sagt keiner, da war doch was. Ja. Sichtbare Wirklichkeit, zack, der ist tot und Grab ist leer, okay, ja, wir wissen nicht, wo Jesus ist. Und jetzt sagt Jesus hier, auch nicht viel besser, wie wenn man sagt, ihr habt ein Brett vor dem Kopf, er sagt, oh, ihr unverständlichen Leute. Sagt also, kapiert ihr denn gar nichts? Und dann gibt es eine einmalige Bibelstunde, würde ich sagen. Also eine Bibelstunde, wo Jesus selber die ganzen Bibelstellen, die sich auf ihn beziehen, das wäre ja heute Morgen schon eine Drohung gewesen, wenn ich gesagt hätte, wir gehen alle Bibelstellen durch, die auf Jesus von Mose an. Oh, Pizza wird kalt und so. Also die beste Bibelstunde, die man sich vorstellen kann. Jesus fängt vorne an und sagt, Leute, das gehört doch alles zusammen. Jetzt, ich sag's euch jetzt nochmal. Aber wenn man nochmal so nachdenkt, könnt ihr mir da helfen ein bisschen? Ja, nochmal? Ja, super. Gedacht, ja, es ist eine Lebenswirklichkeit, der wir manchmal auch gegenüberstehen. Also, jetzt muss man sagen, dass ich doch jetzt, also wer soll die Bibelstunde besser halten als Jesus? Und es wäre interessant, was hat er gesagt, wissen wir nicht. Und trotzdem, bei denen bewegt sich nichts. Und ich habe gedacht, also wenn das Brett vor dem Kopf ausreichend dick ist, dann kannst du fast schon sagen, was du willst. Also wir geben uns ja auch redlich Mühe, das, also sagen wir mal veranstaltungsorientiert, Gäste, Gottesdienst, missionarische Veranstaltung, dies, das, oder in unserer Nachbarschaft, oder von mir aus in der Familie, oder wo auch immer. Und dann überlegen wir uns gute Argumente und wie man das gut bringen könnte und schöne Beispielgeschichten. Und also ich mache ja da auch wirklich, versuche das Beste zu geben. Und so in aller Regel kommt hinterher niemand auf mich und sagt, Reinhard, also jetzt habe ich es kapiert. Also wir müssen dringend jetzt mal sprechen. Also ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Also jetzt hat man doch wirklich, ne? Und also das kennt ihr vielleicht auch, wo sagt, Mensch, eigentlich, der weiß doch alles. Also jetzt rein vom Kopf, ne? Der weiß doch alles. Aber wenn Überzeugungen mal wirklich tief genug sind, wir haben auch so Leute in der Nachbarschaft, die kommen sogar manchmal zu uns, aber es gibt so Dinge, die sind fest eingebrannt. Also Jungfrauengeburt, das geht nicht. Das sagen dich ja so leicht versteckt zu mir, Herr Krämer, also dass Sie sowas glauben, hätte man nicht gedacht. Sonst wirken Sie ja einigermaßen zurechnungsfähig. Oder wenn die sagen, Auferstehung, das gibt's einfach nicht. Ja, also die Vorbild und alles, klar, aber Auferstehung, das gibt's einfach nicht. Gott hat auch keinen Sohn und so weiter. Oder wenn man so mal grundsätzlich die Bibel in Frage stellt, also so ein paar, wenn die Sätze mal da oben fest sind, boah, das sind dann echt dicke Bretter. Und andererseits, ist immer gut, über die anderen zu sprechen, muss ich mich natürlich auch fragen, wo ist das Brett bei mir? Wo ist das Brett bei mir, wo ich sage, naja, das Vertrauen auf die unsichtbare Wirklichkeit ist auch nicht immer ganz so, wie ich mir es wünsche und wie Jesus es sich wünscht. Wo sind manchmal bei mir Aussätze, die damit beginnen, mit so einer Formulierung wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ja, ich mir nicht. Aber Jesus sieht die Sache vielleicht nochmal ganz anders. Oder so Satzanfänge wie, also nüchtern betrachtet, ist dieses Projekt für unsere Gemeinde viel zu groß. Ja, nüchtern betrachtet, vielleicht schon. Aber Jesus sieht es vielleicht nochmal anders. Ich hätte es nicht so, dass wir nicht zurechnungsfähig sind. Also unsere Einschätzungen sind ja nicht immer daneben. Aber ich ertappe mich manchmal, dass die unsichtbare Wirklichkeit dem Vordergründigen doch ein Stück weit weichen muss. Also in meiner Betrachtung weichen muss. Und ich sagen muss, also lass uns das mal als Ganzes betrachten. Lass uns das mal als Ganzes betrachten. Die Geschichte geht aber ja dann glücklicherweise ganz gut zu Ende. Endlich kriegen sie ja dann den Durchblick. Es heißt ja dann, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie, es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Gott Dank, sprach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. So, die Luther-Übersetzung ist hier noch bekannt an dieser einen Stelle, wo es heißt, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Ist auch schön vertont. Wie gesagt, sicher eine normale Sache. Also man ist als Festpilger unterwegs, wird dunkel, man möchte nicht weitergehen lassen. Es steht da fast schon, sie nötigen ihn, also fast schon mit Gewaltanwendung. Also du musst jetzt einfach hier reinkommen. Man hat vielleicht auch gedacht, das ist ein interessanter Mann, der weiß viel von Jesus und so. Also warum den nicht aufnehmen? Und ich habe gedacht, das ist ja hier der Knackpunkt an dieser Geschichte. Es ändert sich nämlich jetzt auch Wesentliches. Also bis jetzt in dieser Geschichte ist der Kopf im Vordergrund. Und man spricht über das, was man gesehen hat. Man kommt mit so Bibelstellen daher, zack, 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 zack. Die landen alle hier oben. Und was ich feststelle, was also weltweit ein weiter Weg ist, ist von hier nach da. Also von hier oben bis zum März ist echt ein weiter Weg. Auch bei denen. Aber nun war das Herz doch erreicht. Und zwar die Ebene ändert sich. Also plötzlich, also spielt sich hier ab sozusagen. Ja? Also mal auf einer Bauchebene. Wir können natürlich jetzt auch sagen, auf einer Beziehungsebene. Aber also jetzt wird miteinander gegessen. Im Orient sowieso ein sehr starker Gemeinschaftsaspekt, aber jetzt wird miteinander gegessen. Und sie erinnern sich dann über das, oder es geht ihnen die Augen auf, über diese Abendmahlsgeschichte kann man schon sagen. Die zwei waren ja nicht dabei. Aber das hat sich rumgesprochen, das hat man berichtet. Und das wussten sie dann auch. Und hier würde das Zitat jetzt tatsächlich gut passen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Also hier gehen ihnen die Augen auf. Und jetzt erkennen sie, das ist ja Jesus. Und jetzt auch immer dieses Wunder, na puff, ist Jesus weg, aber er ist irgendwie doch da. Also es ist ja zwar äußerlich weg, aber sie wissen, er ist auferstanden. Er ist verschwunden, aber das Fragezeichen auch. Und sie sind sich einig und sagen, unser Herz hat doch schon auf dem Weg gebrannt. Unser Herz hat doch schon was bemerkt. Unser Herz hat doch schon was aufgenommen. Und ich dachte, meine Güte, ja, so ist es. Vielleicht sind wir Männer dann noch anfälliger. Also das Herz merkt manchmal schon das Richtige, aber wir sagen, das kann nicht sein. Also wir haben Sachen beobachtet. Und wenn das Herz hier irgendwelche Signale sendet, sagen wir mal, also pass auf, das kann einfach nicht sein. Ich meine, wie das bei euch so läuft, so bei uns, die Ruth und mir, die Ruth ist auch mehr so ein Herzmensch, der dann ab und zu Gefühle, sich Eindrücke. Also ich habe so das Gefühl, wir sollten so und so irgendwas machen. Da sage ich mal, also jetzt mal langsam jetzt, ne, mal die Argumente mal abgewogen. Oder ich habe das Gefühl, das ist richtig. Da sage ich, woher weißt du das? Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe so ein Gefühl. Ja. Denke mal, ich weiß. Also. Aber die Geschichte ermutigt zu sagen, auch bei den Männern hat das Herz schon gebrannt. Auch bei den Männern hat das Herz schon gebrannt, dann die richtige Botschaft gesendet zu sagen, okay, warum das nicht mal ernst nehmen, was sich hier bewegt, selbst wenn es mal zunächst im Kopf widerspricht, nicht gleich wieder nach unten drücken. Und also was mir da am Schluss, das ist echt noch eine Pointe, da sagen die, hey, das müssen die anderen aber ganz dringend wissen, also sind die schon 2 Stunden unterwegs, ich hätte zwar keine Joggingstrecke in dem Sinn, aber sie rennen dann nochmal zurück. Wie lange sie da brauchen wir? 12 Kilometer, je nachdem. Stark eine Stunde wahrscheinlich. Klopfen an die Tür. Dann geht die Tür auf und die da drin sagen, stellt euch vor, Jesus ist auferstanden. Was sagen die, sind noch mir Sagewelle. Ja? Deshalb sind wir doch extra zurückgerannt. Noch mir Sagewelle. Sage die aber nicht, ja, dann hätte man auch daheim bleiben können, wenn ihr es schon wisst. Sondern dann wird erzählt, dann wird nochmal die Freude umso größer, weil sie alle miteinander da dabei sind. Aber irgendwie fand ich das echt lustig, machen die sich so ab für eine Information, die schon bekannt ist. Wenn wir nochmal aus der Geschichte aussteigen, dann werbe ich freundlich, sozusagen die Bauchebene etwas mehr in unsere Veranstaltungen zu bringen. Also ich glaube, mit dem Kopf sind wir ganz echt, da sind wir echt super unterwegs. Also für den Kopf haben wir echt ganz viele, echt ganz tolle Veranstaltungen. Da brauchen wir auch keine Abstriche machen. Also nur mit Mittagessen kommt auch keiner zum Glauben. Also ein bisschen mehr braucht es dann schon, aber wir sehen die Bibelstellen, nur wissen, da macht es wenig Klick. Aber hier Beziehungsebene. Interessanterweise, wenn es um das Thema Flüchtlingsarbeit geht, überlegen wir ganz, ganz, ganz stark Beziehungsebene. Ganz stark. Vielleicht schon auch wegen der Sprachbarriere oder wie auch immer. Jetzt bei uns im europäischen Kontext, deutschen Langenauer Ulmer Kontext, da sind wir ein bisschen sparsamer, haben wir nicht mehr so viel Zeit, da müssen wir irgendwie weitermachen. Aber für jeden von euch, der irgendwie eine Idee hat zu sagen, wie könnte ich denn auch noch eine andere Ebene erreichen? Also ich glaube wirklich, dass manchmal, wenn man sagt, ich habe einen Kuchen gebacken und jetzt schenke ich der Nachbarin da mal auch noch etwas davon, mehr bringt, wie wenn man sagt, ich habe da eine ganz tolle CD vom Frauentag, die solltest du auch mal hören. Oder wenn man sagt, also ich lade jetzt einfach mal ein oder ich besuche den Nachbar mal, wenn er krank ist. Also ich glaube, das kann echt viel bringen. Mehr wie wenn man sagt, du, ich hab hier ein Büchle, das ist so toll. Also ganz, das sollte ich mal lesen. Und manche, die sagen, ja, ich habe da eine CD von Gerhard Mayer. Also wenn der die hört, dann müsste der doch. Glaube ich nicht. Gut, vielleicht unsichtbare Wirklichkeit ganz möglich machen, aber Kopf. Aber jeder von euch, der eine gute Idee hat, zu sagen, wie könnte ich denn auf der Beziehungsebene, wie könnte ich denn auf der Ebene was machen? Glauben zeigen, Glauben leben. Also, da lohnt sich jede gute Idee. Also ich muss sagen, als ich zur Jungschau ging, das war so ein bisschen mein Einstieg, also muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin nicht wegen den biblischen Geschichten zur Jungschau. Klingt jetzt ja vielleicht ein bisschen deprimierend, aber so war es einfach. Also wegen den biblischen Geschichten, ja, da hätte ich auf Fernsehen gucken können, das war deutlich besser. Aber ich bin wegen anderen Sachen dahin. Da waren andere Kinder, da haben wir Spiele gemacht. Also ehrlich gesagt war das noch wirklich wichtig, die Spiele. Da haben wir Lieder gesungen, da haben wir irgendwelche Kindermissionswäsche besucht, das war echt auch cool. Also man hat irgendwelche Sachen gemacht, also eine biblische Geschichte erinnere ich mich ehrlich gesagt an keine einzige mehr. Aber an ganz viele andere Sachen aus der Jungschau. Wo ich sage, Gott sei Dank war da irgendwie auch dieser Beziehungsaspekt dabei. Sonst wäre ich vielleicht weggeblieben. Jetzt ist bei einer Jungschau das ja typischerweise so. Aber deshalb werbe ich nochmal zu sagen, Pizza essen, das ist zum Beispiel eine super Bauchebene. Ich muss leider trotzdem nach Hause, weil die Eva jetzt allein zu Hause ist und die ruht mit der Petra auf dem Schwimmwettkampf. Das heißt, dass da auch dann das wieder geordnet weitergeht. Aber sonst hätte ich auf jeden Fall die Pizza mit in Anspruch genommen. Jetzt zum Schluss noch so ein kleines Bekenntnis. Also ich habe mich mit den Emmaus-Jüngern gut identifizieren können. Ich habe nur bitte angedeutet, ich gehöre auch zu denen, die sich von so vordergründigen Wirklichkeiten manchmal ganz schön erschrecken lassen. Wirklich von so vordergründigen Wirklichkeiten ganz schön erschrecken lassen. Ich habe jetzt hier ein Bild dabei, Entschuldigung, das müsste noch eins kommen. Das möchte ich nicht. Aber ihr könnt es sicher für mich machen. Noch eins, ja. schönen Bilder. Genau. So eine gewölbte Steinmauer, das steht, hier ist die Donau, hier ist das Kongresszentrum und da steht diese Steinmauer und die neigt sich so nach vorne und manchmal kommt mir meine sichtbare Wirklichkeit vor wie so eine Steinmauer, das heißt, ich stehe irgendwie hier und die Steinmauer beugt sich, also die kippt hier so nach vorne und dann natürlich gibt es in meinem Körper Signale, man sagt, also das kann nicht mehr lang gut gehen, das fällt bald hier zusammen, es wäre gut, du könntest abhauen, nichts wie aus dem Staub machen, wenn es immer so leicht wäre mit dem aus dem Staub machen. Also die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, ich kann nicht einfach sagen, ich gehe da nicht mehr hin oder was weiß ich wo. Also hebt man halt die Hände über den Kopf und hofft, dass es nicht so schlimm wird. Also so scheint mir meine Wirklichkeit manchmal zu sagen, wirkt bedrohlich und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber dieses Kunstwerk hat vielleicht einen anderen Hintergedanken, aber der hat auch noch eine unsichtbare Wirklichkeit. Einfach das nächste Bild, genau. So sieht es von hinten aus. Also von hinten ist ja praktisch fast jeder Stein angebunden. Fast jeder Stein ist mit so einer Stahlleine da befestigt. Fast jeder. Und das ist jetzt, wenn man es von vorne betrachtet, hinten die unsichtbare Wirklichkeit. Und da kann überhaupt nichts umfallen. Und all diese, das nächste Bild, und all diese Schnüre, die laufen alles auf so einen Ring zu, der da so eine Halterung hat. Und das war für mich so ein Bild für Jesus zu sagen, also egal wie die Umstände meines Lebens gerade auch aussehen, ob die gerade bedrohlich wirken oder nicht, also aber ich den Eindruck habe, das muss jetzt bald, die unsichtbare Wirklichkeit ist, dass da alles gehalten ist von hinten. Und das alles auf einen Punkt zuläuft, Jesus, das ist ja schon ein bisschen länger betrachtet. Wenn man will, könnte man sagen, diese Verankerung im Boden ist so sicher wie das Kreuz. Steht da ganz fest und hält da auch. Und dieser Kreis, der hat mich, also von der Symbolik an so ein offenes Grab erinnert, das ist auch so ein Kreis, der irgendwie durchgängig ist. Ne? Zu sagen, also genauso wie Jesus gestorben und auferstanden ist, da laufen alle Fäden hin, das ist die unsichtbare Wirklichkeit. Und alle Umstände meines Lebens, egal wie sie gerade auch wirken, laufen dahin und sind da gehalten. Es könnte jetzt schon auch ein Stein da rausfallen. Also ganz so ist es nicht. Aber es ist nicht rein schicksalhaft, oder rein was weiß ich, sondern es ist gehalten. Wenn wir nochmal ein Bild weiter anschauen, dann werbe ich heute freundlich dafür, nicht bloß mit der halben Wahrheit zu leben, sondern mit der ganzen. Nicht bloß mit der vordergründigen Wirklichkeit, sondern zu sagen, es gibt auch noch was dahinter. Für uns, die wir glauben, eigentlich ein unheimlich großes Geschenk. Ganz viele Leute sehen nämlich immer nur sowas. Und dann kriegen sie Mords die Panik und immer, ne? Aber es ist unheimlich ein großes Geschenk, wenn ich sagen kann, und da gibt es noch eine unsichtbare Wirklichkeit. Und mit der möchte ich auch leben. Und wie gesagt, wenn es sein muss, muss ich Gott manchmal auch bitten, sagen, Herr, nimm das Brett vom Kopf weg, nimm die Tomaten von den Augen weg, ich möchte eine unsichtbare Wirklichkeit sehen, damit mir die sichtbare Wirklichkeit nicht so viel Angst macht, sondern ich mit dem ganz anders umgehen kann. Und mit dieser Ermutigung möchte ich gerne schließen von den Emmaus-Jüngern her. Am Schluss hatten sie den Durchblick. Und den wünsche ich mir auch, dieses Erkennen, und da ist Jesus mitten bei mir und mittendrin. Amen. Dann bete ich. Ja, danke, lieber Jesus, für diese wunderbare Geschichte, dass man die ja nicht irgendwie weggelassen hat, weil es vielleicht für die zwei peinlich sein könnte, sondern dass sie drin geblieben ist, dass der Lukas das auch so ausführlich beschrieben hat, weil ich kann mich da schon wiederfinden und bin aber gleichzeitig ermutigt, dass du ihnen die Augen geöffnet hast. Und dass du deutlich gemacht hast, es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Und die ist deutlich sehr viel größer wie das, was vordergründig sichtbar ist. Und mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit, die so mit unseren Augen oft nicht so sichtbar wahrzunehmen ist, dürft ihr, Emmaus-Jünger, dürfen aber auch wir heute in Langenau, dürfen wir leben. Und Vater, da danke ich dir, dass in unserem Leben wirklich alle Dinge bei dir zusammenlaufen, dass bei dir alle Fäden zusammenlaufen und du die Dinge im Griff hast. Und ich, ja, deshalb auch anders mit meinen Lebensumständen umgehen darf und umgehen kann. Ja, Vater, du siehst, wer von uns jetzt auch vor so einer Mauer steht, wo er sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut geht, ich bin besorgt, ja, da möchte ich dich doch einfach auch bitten, dass du dich offenbarst in dieser Situation, dass du dich sichtbar machst. Und das ist ja unser Wunsch als Gemeinde hier in Langenau zu sagen, aber das sollen auch noch andere sehen. Wir möchten gern andere auch noch mit dir in Verbindung bringen und schenken uns auch die rechten Wege, die rechte Mischung zwischen dem, was an Bibelkunde nötig ist, aber auch an Beziehung wichtig ist. Du hast ja damals die Zeit genommen für die beiden. Und du kannst uns auch den einen oder die zwei zeigen, die für uns dran sind. Herr Vater, so befehle ich dir diese Woche an. Siehst, was vor uns liegt. Hab Dank, dass du um alles weißt, dass du alles siehst. Segne du uns. Amen.